Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen am 30. Oktober 2023 um 14 Uhr nachmittags. Ich darf Ihnen Herrn Professor Dr. Christoph Zielinski zum zweiten Mal hier in diesem Forum hier vorstellen. Ich darf Sie kurz, wenn Sie mögen, noch einmal daran erinnern, dass er schon mal hier war, nämlich in Asbroni 292, die Medizin und ihre Feinde. Damals haben wir über eine Publikation gesprochen, Herr Professor Zielinski und ich, die sich mit dem Impfen und mit der Medizin und ihren Feinden auseinandersetzte. Ein Gespräch, das ich heute in Vorbereitung auf diese Veranstaltung nochmal gehört habe und von dem ich ganz entsetzt war darüber, wie aktuell es noch ist. Es wird gleichwohl heute nicht so sehr ums Impfen und um Fragen der Medizin und ihre Feinde gehen, sondern es wird vor allem darum gehen, welche Hoffnungen in der Medizin letztlich durch einen großen Trend entstanden sind, der alle Bereiche unseres Lebens erfasst hat, auch den der Medizin eben, nämlich dieser Bereich der künstlichen Intelligenz oder Artificial Intelligence. Und ich darf gleich einleitend darauf verweisen, dass der Kontext, in dem diese Veranstaltung heute steht und zu dem sich Frau Dozentin Thallinger leider kurzfristig entschuldigen muss, weil die Internetverbindung nicht funktioniert hat, der ist, dass Frau Thallinger, Herr Zielinski und ich im Januar diesen Jahres eine gemeinsame längere Veranstaltung zu dem Thema machen, das uns heute hier schon interessiert. Das ist eine Tagung, die am 12. Januar 2024 im Dachgeschoss des Juridicums stattfinden wird und wo wir einen vollen Tag lang über die Fragen reden werden, die wir heute ein wenig streifen werden, nämlich die Fragen, die damit einhergehen, inwiefern auch in der Medizin sich mit der künstlichen Intelligenz neue Möglichkeiten ergeben und inwiefern das Möglichkeiten sind und inwiefern das Risiken sind, die man vielleicht auch irgendwo rechtlich oder ethisch oder beides begleiten oder beeinflussen muss. Darum wird es dann gehen im Januar und darum wird es heute gehen. Und mein Gesprächspartner, für die wenigen, die ihn nicht kennen, sei das nochmal ganz kurz gesagt, Herr Professor Zielinski ist der, wenn ich mir dieses Urteil überhaupt zutrauen darf, der führende Onkologe Österreichs. Er ist weltweit bekannt für seine Expertise in der Onkologie. Er hat das in mannigfacher Hinsicht sowohl wissenschaftlich wie auch organisatorisch als auch praktisch vertreten und vertritt es nach wie vor. Er ist unter anderem Head des Vienna Cancer Center. Er ist Head of the Central European Cancer Center an der Wiener Privatklinik und er ist President, das ist jetzt der Kontext, in dem diese Veranstaltung stattfindet, des Central European Cooperative Oncology Group, abgekürzt CECOG, auf deren Webseite Sie auch diese Veranstaltung dargestellt sehen und dann alles Organisatorische dort weiterfinden. Herr Zielinski, ich bin hoch erfreut und hoch geehrt darüber, dass Sie da sind. Ich würde ganz als erstes mal von Ihnen gerne wissen, was denn Ihre Motive sind, sich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Professor Forger. Es ist mir ein Vergnügen, Sie wieder hier besuchen zu dürfen und virtuell mit Ihnen sein zu können. Nun, der unmittelbare Anlass für die Idee zu dieser Veranstaltung war das explosionsartige Wachstum des Wissens, besonders in meiner Fachdisziplin der Onkologie, wo es, wie Sie wahrscheinlich annehmen, derzeit zu einer enormen Flut an Informationen kommt, die letztlich auf den Patienten, die Patientin zu übersetzen ist. Nun, diese Informationsflut beinhaltet nicht nur die Ergebnisse von wissenschaftlichen Recherchen und wissenschaftlichen Untersuchungen, sondern natürlich auch auf wissenschaftlicher Evidenz basierende Therapien, die wiederum sehr diversifiziert sein können in Abhängigkeit vom Ergebnis der jeweiligen Untersuchung, die jeweiligen molekularbiologischen Veränderungen des Tumors, aber auch immunologische Eigenschaften. Nun, dieses enorme Wissen finden wir zunehmend unter dem Begriff Big Data zusammengefasst. Und diese Big Data beinhalten ja nicht nur die Analyse des Zugangs zu dem jeweiligen Tumor, sondern natürlich auch die Analyse des Zugangs zu gewissen biologischen Erkenntnissen, die wir über den Tumor und auch im individuellen Fall im Sinne einer Präzisionsmedizin oder, wie sie auch manchmal heißt, personalisierten Medizin gewinnen. Und das ist ein riesiges Problem, denn der Umgang mit den vielen verschiedenen Evidenzen ist ein komplexer. Und wir finden hier in der Artificial Intelligence erstmals ein Tool, wo wir alle verschiedenen Aspekte zusammenkommen lassen. Nun, das war mehr oder weniger der Anstoß für meine Überlegungen. Aber in weiterer Folge haben sich die natürlich über das gesamte Gebiet, das ich jetzt skizzieren durfte, erstreckt und beginnen nicht nur bei der Annahme von gewissen Hypothesen aufgrund des Wissens, das vorhanden ist und das es zu analysieren gilt, sondern natürlich auch erstrecken sie sich auf die Vielzahl der letztlich dann daraus entstehenden therapeutischen Konsequenzen angesichts einer wiederum neuerlich vielfachen und fast unüberblickbaren Zahl an Interventionsmöglichkeiten in Abhängigkeit vom Diagnoseweg. Dieser Diagnoseweg beinhaltet selbstverständlich, und das gilt nun für die gesamte Medizin, natürlich einmal als erstes pathologischen, anatomischen Verhältnisse, aber erstreckt sich auch über die Laboranalysen bis zu radiologischen Untersuchungen und letztlich zu deren Anwendung und Umsetzung in der Klinik mit entsprechenden neuesten Therapeutika. Das wäre nun der patientenabhängige Teil. Der nicht direkt patientenausgerichtete Teil, sondern mehr der auf die Akademie ausgerichtete, beinhaltet natürlich die Analyse von wissenschaftlichen Untersuchungen und aber auch deren Publikation. Denn Publikation im Sinne dessen, dass es natürlich notwendig ist und unser Auftrag ist als Akademia, unsere Erkenntnisse mit der akademischen Welt zu teilen, damit es damit zu einem langsamen Wachstum des Wissens kommt, das dann in der globalen Form und in der globalen Art und Weise tatsächlich dann unseren Wissensstand beinhaltet und repräsentiert. Nun ist hier ein riesiger neuer Aspekt entstanden, denn wie können wir Artificial Intelligence dabei einsetzen und wie können wir sicher sein, dass die Kontributionen, die wir sowohl in den wissenschaftlichen Abhandlungen an den Universitäten, aber noch mehr in den wissenschaftlichen Abhandlungen, die in Publikationen, die allgemein zugänglich sind, erwähnt werden, wie können wir sicher gehen, dass die tatsächlich originär sind und von dem jeweiligen Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin stammen, aber nicht vom Gesamtstand des Wissens im Sinne der Artificial Intelligence. Das stellt die gesamte Akademie vor eine riesige Herausforderung, wie Sie sich vorstellen können, und natürlich auch die publizierende Welt vor eine riesige Herausforderung. Denn hier wollen wir ja nicht etwas, was bekannt ist, nur in einer neuen Form wiederkäuen, wie es vielleicht Artificial Intelligence vorgeben würde, sondern wollen tatsächlich originale Kontributionen haben. Und das alles besteht nun vor dem Hintergrund juristischer Verantwortung, juristischer Abklärungen der verschiedenen Schritte, die sowohl den Wissenschaftler, sei es im Sinne der publikatorischen Tätigkeit, als auch den Arzt im Sinne der Anwendung von diagnostischen, aber auch therapeutischen Methoden, natürlich vor große Herausforderungen stellt und die es kaum möglich macht, ohne juristische Überlegungen da hineinzugehen. Die juristischen Überlegungen beinhalten natürlich erstens die Verantwortung, zweitens aber auch die Intellectual Property und letztlich aber auch sicherlich die Verwendung in anderen Zusammenhängen, die dann sozusagen downstream, also flussab, sich daraus ergeben können. Patentrechtliche Überlegungen und alles dies. Das heißt also, alles das sind Themen, die dazu geführt haben, warum wir diese Artificial Intelligence Veranstaltung angestrebt haben. Und ich freue mich sehr, dass wir in Ihnen, Herr Professor Forgo, und sehr, sehr wichtige Exponenten der juristischen Fakultät gewinnen konnten, hier Stellung zu beziehen und auch das Wort dabei zu ergreifen.
Vielen Dank. Also die Freude ist ganz unsererseits, denn wie Sie wenig überraschen wird, ist es natürlich so, dass es auch unter den Juristinnen und Juristen, ganz ähnlich wie unter den Medizinerinnen und Medizinern, derzeit kaum ein Thema gibt, das so intensiv diskutiert wird wie dieses. Und genauso wie bei Ihnen ist es bei uns auch so, dass das ein Moving Target ist, also etwas, wo man noch nicht so ganz genau weiß, vor allem wohin es sich entwickelt. Auch deswegen, weil die entsprechenden Gesetzgebungsakte noch nicht wirklich alle auf dem Tisch liegen. Um den wichtigsten zu nennen, die Europäische Union ist ja angetreten, um einen Artificial Intelligence Act zu verabschieden, also eine recht umfassende Regulierung der künstlichen Intelligenz nach Maßgabe der damit verknüpften Risiken. Da wird also eine Stratifizierung nach unterschiedlichen Risikokategorien versucht. Dieser Act befindet sich derzeit in seinen Verhandlungen im Trilog, also der Rat, die Kommission und das Parlament versuchen, einen Kompromisstext zu finden. Und nach allem, was man so hört, ist es so, dass dieser Trilog noch im Dezember diesen Jahres abgeschlossen sein soll, weil noch dieses Parlament, also noch vor den Europawahlen im kommenden Frühjahr, diesen Akt verabschiedet haben will. Was bedeutet, dass wenn wir einander dann im Januar bei der Veranstaltung sehen werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schon ein Text vorliegen wird, der dann in weiterer Zukunft die Entwicklung und die Nutzung der künstlichen Intelligenz in Europa normativ über eine Verordnung, also unmittelbar anwendbar in allen europäischen Mitgliedstaaten, gestalten wird. Noch nicht unmittelbar wirksam sein wird im Januar, aber man wird wissen, worum es geht. Und dabei wird sicherlich die Frage des Risikos und der Risikoeinschätzung eine große Rolle spielen. Und es wird Sie wenig überraschen, dass Juristen typischerweise, wenn sie von künstlicher Intelligenz in medizinischen Kontexten hören, von sehr hohen Risiken ausgehen. Also der Aufwand, der betrieben werden wird müssen, um eine künstliche Intelligenz für therapeutische, aber auch für Forschungszwecke in der Medizin einzusetzen, wird ein wahrscheinlich relativ hoher sein. Das hat vor allem damit zu tun, dass man eben Sorge hat, dass mit dieser Technologie viele Chancen kommen, ganz unbestritten, aber auch viele Risiken. Und ich würde deswegen gerne von Ihnen in einem nächsten Schritt vielleicht zurückkommen zum ersten Teil Ihrer Ausführungen, wobei auch der zweite Teil, der sich mit den Fragen der Urheberschaft und der Autorschaft von Wissenschaft beschäftigt, überaus relevant ist und auch noch diskutiert werden muss. Zunächst einmal beim ersten Teil, also bei dem, was jetzt für Patientinnen und Patienten relevant ist, noch einmal zurückkommen und eine ganz einfache Frage stellen. Also wenn jemand heute mit einer Krebserkrankung diagnostiziert wird, einer x-beliebigen, ist der schon in der Lage, darüber disponieren zu können, ob er mit Verwendung künstlicher Intelligenz therapiert werden möchte? Oder ist das etwas, was noch völlig in der Zukunft steht? Oder sind wir gerade an dem Punkt, wo sich das verändert?
Es ist eine interessante Frage, denn in Wirklichkeit wird er nicht mittels Artificial Intelligence behandelt, aber wenn Sie wollen, wird er mittels selbstgestrickter Artificial Intelligence behandelt, die sich zusammensetzt aus dem gesamten Wissen der verschiedenen Disziplinen, die sich um diese Erkrankung herumscharen. Das heißt also, das sind jeweils interdisziplinäre Tumorboards, die darauf abzielen, dass Spezialisten aus dem jeweiligen Gebiet sich austauschen und dementsprechend eine optimale therapeutische Empfehlung abgeben. Unter Zuhilfenahme aller diagnostischen Methoden. Das bedeutet also, wenn Sie wollen, ist das so ein bisschen eine handgestrickte Artificial Intelligence, die sich zusammensetzt aus dem Wissen der einzelnen Individuen, aber nicht global wie es so schön heißt im Englischen, comprehensive erfolgt, sondern tatsächlich partiell, die dann zu einem Ganz zusammenfließt.
Mhm. Und dieses handgestrickte oder individuell dann gemachte ist wesentlich davon abhängig, wie kompetent der jeweils behandelnde Arzt oder die jeweils behandelnden Ärztinnen und Ärzte in dem Board sind, nicht?
Also das ist auch das, was immer wieder bei den Boards diskutiert und letztlich auch kritisiert wird. Denn es kommt immer natürlich darauf an, was für oder wie hoch der Informationsstand ist der jeweiligen Teilnehmer an einem Tumorboard. Und es gibt auch genug Publikationen, die sogar den Sinn eines solchen Tumorboards bezweifeln, weil sie sagen, wenn diese Personen nicht eine gewisse Qualität erfüllen und nicht eine gewisse Qualität haben, dann ist auch die Aussage des Tumorboards eine sehr relative und vielleicht auch zu hinterfragen. Das heißt also, wir haben zwar dann die Möglichkeit, eine interdisziplinäre Konferenz abzuhalten, aber wenn der ein oder andere vielleicht nicht den Überblick über die Gesamtentwicklung hat, und das ist durchaus sehr schwierig, ich möchte darauf aufmerksam machen, in diesem Zusammenhang, dass allein in meinem Fachgebiet der internistischen Onkologie pro Jahr etwa 100.000 wissenschaftliche Publikationen erscheinen und es daher sehr, sehr schwierig ist, Spreu vom Weizen zu trennen und die wirklich wichtigen Publikationen tatsächlich zu destillieren. Wenn jemand also nicht über alle diese Informationen verfügt, beziehungsweise auch nicht dieses Destillat herstellen kann, dann kann natürlich auch das Ergebnis eines solchen interdisziplinären Tumorboards vielleicht zu hinterfragen sein oder zu relativieren sein. Aber generell haben wir uns darauf verständigt, dass das derzeit die beste Art und Weise ist, des Umgangs mit dem individuellen Patienten, indem wir ihm eben individuelle Meinungen, die dann zu einem Ganzen zusammenfließen, zur Verfügung stellt. Natürlich ist das auch das Ergebnis von einer lang angelegten Diskussion. Und hier ist es nicht verboten, dass eine Fachdisziplin die andere hinterfragt, ja, hast du denn das eine oder das andere schon überlegt? Und das heißt also, wir haben doch durchaus eine Vielzahl von verschiedenen Aspekten, die wir hier zu beurteilen haben.
Aber wenn Sie sagen, dass in Ihrem engeren Fachgebiet 100.000 Publikationen pro Jahr erscheinen und in Ihrem weiteren Fachgebiet dann wahrscheinlich 1 Million oder so, ja, wie kann man realistischerweise erwarten, dass man in dieser ungeheuren Informationslawine die relevanten Informationen durch die üblichen Instrumente, die da sind, ich weiß nicht, Lektüre, ja, 2 Stunden am Tag, ja, und ab und zu mit Kolleginnen und Kollegen reden und auf Kongresse fahren, wie kann man erwarten, dass man da einigermaßen auf Stand bleibt? Ist es nicht eigentlich dann schon jetzt so, dass man längst sagen müsste, das ist alles, ja, also natürlich kann man mit Erfahrung lernen und wahrscheinlich gibt es auch bessere und schlechtere Informationsverarbeiterinnen und Verarbeiter, aber grosso modo ist das eigentlich ein Anrennen gegen eine Lawine schon längst geworden und es braucht irgendwo IT dafür. Also ist eigentlich ganz evident, nicht?
Das ist das, was ich vorher mit Big Data gemeint habe. Aber natürlich ist es so, dass wir natürlich Journale haben, in denen wichtige Dinge erscheinen und da gibt es Maßstäbe dafür, also wir wissen den Impact Factor, Citation Index und so weiter. Also durchaus sehr, sehr relevante Informationen über die Wichtigkeit der Journale. Und hier versucht man natürlich intensiv, wenn man eine gute oder eine wichtige zu publizierende Arbeit hat, in einem solchen Journal, das einem sehr hohen Qualitätsanspruch entspricht, zu publizieren. Das heißt also, hier sind sehr, sehr viele verschiedene Aspekte, die hereinfließen, beginnend damit, dass natürlich die wichtigsten Kontributionen in besonders hochwertigen Journalen untergebracht werden. Aber natürlich kann es auch schon mal sein, dass wenn das nicht ganz genau dem Mainstream entspricht, man vielleicht nicht in diese optimale oder in diese beste, ins beste Journal hereinkommt, sondern eben in vielleicht ein schlechteres Journal. Aber trotz allem ist die wissenschaftliche Qualität von dem, was hier publiziert wird, eine sehr wichtige. Nun möchte ich aber ein bisschen eine Relativierung hineinbringen. Diese Relativierung ist, dass ich zum Teil diese Artificial Intelligence noch nicht so weit sehe, dass ich tatsächlich sagen würde, hier haben wir auch für den Spezialisten eine befriedigende Antwort. In allen Fällen zumindest. Aber das ist sicher nur eine Frage von ein paar Monaten oder wahrscheinlich, sagen wir, ganz sicher weniger als einem Jahr. Aber natürlich ist es so, dass gerade die Artificial Intelligence natürlich gespeist werden muss von einer Menge von Evidenz. Und wenn Sie gerade hier zum Beispiel Kongresse erwähnt haben, so war vor einer Woche gerade der sehr, sehr große Europäische Onkologenkongress etwa mit 35.000 Teilnehmern. Und hier bin ich mir keineswegs sicher, ob alle Daten, die dort tatsächlich wesentlich publiziert worden sind, so neu in die Artificial Intelligence einfließen würden, nach heutigem Stand, dass dieser Patient oder die Patientin damit rechnen kann, dass er dieser neuesten Evidenz entsprechend behandelt wird. Wobei aber sehr wohl ein Individuum, das dort gewesen ist und sich diese Ergebnisse angesehen hat und in besonders wichtigen Sitzungen angesehen hat, sehr wohl in der Lage ist, dann diese Ergebnisse zu übersetzen. Also das ist eine trickreiche Geschichte.
Jetzt ist nach meiner Beobachtung von außen, nach dem, wie Sie das schildern, eigentlich der derzeitige Zustand irgendwie ziemlich chaotisch, nicht? Also in einem Tumorboard sind irgendwie Leute zusammen, die hoffentlich ihr Fach kennen, aber wenn nicht, weiß man halt auch nicht so genau, ob das funktioniert. Und dann gibt es irgendwie 100.000 Publikationen, bei denen hoffentlich die richtigen dann in den wichtigen Journals landen, aber wenn nicht, ist es auch halt irgendwie schiefgelaufen, wo man dann noch übrigens fragen müsste, was denn eigentlich ein wichtiges Journal mit einem hohen Impact Factor ausmacht und einem hohen Citation Index und ob da die Qualitätskontrolle wirklich immer funktioniert. Dann kommen die Leute beim Kongress zusammen und irgendwo werden da irgendwelche Daten veröffentlicht oder nicht und landen dann irgendwo in einer AI oder nicht. Also insgesamt ergibt das ein eigentlich hochgradig zufälliges Bild für mich oder für jemanden, der darauf von außen drauf schaut. Auch deswegen, weil ich vermuten würde, dass es da ein paar neudeutsch gesagt, Stakeholder gibt, die an diesem neuen Kuchen zu verdienen versuchen werden. Also das sind Pharmaunternehmen, das sind Verlage, das sind Universitäten, das sind individuelle Forscherinnen und Forscher. Und die müssen dann irgendwie alle zusammen irgendwas entwickeln, was, wie Sie jetzt sagen, unmittelbar vor der Tür steht, also in wenigen Monaten oder in wenigen Jahren entstehen wird. Glauben Sie, dass aus diesem Chaos also tatsächlich Ordnung entstehen wird in so kurzer Zeit, oder braucht es jemand, der diese Ordnung macht, und wer wäre das, der die machen würde?
Ja, also ich glaube, der Begriff Gottes ist abgeschafft worden. Und daher, glaube ich, wird es nicht so ganz leicht sein, darauf zu hoffen. Ich glaube aber sehr wohl, dass es so ist, dass wir eine gewisse Ordnungserhalt der Akademie hoffen können. Denn tatsächlich ist es so, dass wir natürlich sehr wohl wissen, wo die wesentlichen Publikationen sich befinden. Und das macht es ja letztlich aus, was Fachleute auszeichnet, dass sie in gewisser Relation setzen können. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, und ich glaube, das ist, glaube ich, ein sehr wesentlicher Punkt, der auch hier hervorzuheben ist, dass es natürlich nicht mehr möglich ist, dass man allgemein ein Fachgebiet zu beherrschen in der Lage ist. Sie wissen, dass natürlich die Spezialisierung immer mehr Platz greift und es so ist, dass es immer näher definierte Spezialisationen gibt, die nur dann eine Aussagekraft haben, wenn sie in der Lage sind, das jeweilige, allerdings immer kleiner werdende Fachgebiet entsprechend sowohl wissenschaftlich als auch klinisch zu durchdringen. Also ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei, nachdem wir nur einen 24-Stunden-Tag haben, dass wir immer geringere Fachgebiete für immer geringere Fachgebiete oder in der Dimension geringere Fachgebiete Spezialisten haben, die diese auch entsprechend beleuchten können.
Jetzt, damit kommen wir vielleicht ein bisschen auch in den zweiten Themenbereich, den Sie am Anfang angesprochen haben, weil man, wenn man aus einer Geistes- oder aus einer Sozialwissenschaft kommt, ja typischerweise gewohnt ist, dass die wissenschaftliche Leistung ganz wesentlich darin liegt, dass jemand eine Idee hat und dann diese Idee in ein Werk transformiert, also einen Aufsatz schreibt oder eine Umfrage macht oder eine Tabelle produziert und Ähnliches. Wenn ich das, was Sie gerade in der Medizin schildern, richtig verstehe, dann geht es dort aber immer mehr ganz wesentlich auch darum, überhaupt einmal die richtigen Daten zu haben. Also sprich, die Patientinnen zu finden, deren Genome man identifizieren und stratifizieren und analysieren kann und dann daraus eine Anwendung zu machen. Das heißt also, der Einfluss der Idee oder des Ideengebers, des Ordinarius, der das seit 40 Jahren macht und dann sagt, geh doch in die Richtung. Sie haben ja Ihr Curriculum irgendwo so beschrieben, dass Ihnen einer Ihrer Lehrer gesagt hat, geh doch in die Onkologie und wie wichtig das wäre. Dieser Einfluss wird vermutlich immer geringer, nicht? Und wenn das so, also erste Frage wäre, stimmt das? Ja, also geht es eigentlich immer mehr auch um, besteht die Leistung immer mehr darin, auch einfach die Daten zu generieren und aufzubereiten? Und wenn das so ist, worin besteht dann eigentlich das Incentive, das noch zu tun? Also funktioniert der Anreiz, der akademische Anreiz, aber auch der urheberrechtliche Anreiz dann noch ausreichend? Weil Urheberrecht eben bekanntlicherweise nicht am Datum ansetzt, sondern an dem Werk, das man aus dem Datum heraus generiert.
Also ich glaube, es hat natürlich eine Vielzahl von verschiedenen, sagen wir, wichtigen Veränderungen gegeben, die besonders in meinem Fachgebiet stattgefunden haben. Einer der wichtigsten solchen Wendepunkte war der Cancer Genome Atlas, der als Konsequenz des humanen Genomprojekts entstanden ist. Der Cancer Genome Atlas ist 2004 publiziert worden und hat mit verschiedenen Tumorarten verschiedene molekulare Veränderungen assoziiert. Und sehr vieles in der heutigen Therapie beruht darin, dass wir genau auf dieses Molekül, das genau dieses Defizit hat oder auch eine Aktivierung hat, genau darauf abzielen können und entweder das Defizit beheben oder die Aktivierung wiederum zurücktreiben. Das heißt also, hier haben wir eine Vielzahl von verschiedenen molekularen Veränderungen, die zu unmittelbaren therapeutischen Konsequenzen führen. Der zweite große Wendepunkt ohne Zweifel war das Erkennen, dass körpereigene Abwehrmechanismen, die Immunmechanismen in der Lage sind, Tumoren zu bekämpfen. Das ist viel komplexer, als es so banal scheint, was ich da so sage. Denn man muss sich im Klaren sein, dass Tumorgewebe sehr häufig als eigen anerkannt wird und nicht als fremd anerkannt wird und dementsprechend auch wenig an Abstoßung erfolgt. Im Jahr 2018 haben zwei Herren, Jim Allison und ein Herr Professor Honjo aus Kyoto, einen Nobelpreis dafür bekommen, dass sie eben genau diese Überwindung dieses Systems, dass Tumoren sehr wohl als fremd anerkannt werden können, herbeiführen können durch Substanzen, die sie entwickelt haben. Das heißt, wir haben schon genaue Entwicklungen, von denen wir wissen, dass sie verbessert werden müssen beziehungsweise konstant optimiert werden können. Und nicht umsonst ist ja die Sterblichkeit in der Onkologie pro Jahr seit dem Jahr 2016 um 2,6% pro Jahr gesunken, was natürlich enorm ist. Und wir haben das noch nie erlebt, dass die Sterblichkeit an einer so gefährlichen Erkrankung wie Krebs jährlich um 2,6-3% abnimmt. Also da sieht man tatsächlich, dass die Übersetzung möglich geworden ist. Nun, Übersetzung in die Klinik möglich geworden ist. Nun, zur Rolle des Ordinarius, da habe ich schon immer so meine Skepsis gehabt. Muss ehrlich sagen, dass die nicht darin beruhen kann, jemanden, also jedenfalls in der Medizin, jemand auf ein gewisses Gebiet zu setzen, sondern ich glaube, es muss sein, dass es darin besteht, jemanden für ein Gebiet zu interessieren und auch natürlich die zerebralen Fähigkeiten zu erkennen, dass dieser jemand auch diese Fähigkeiten besitzt, um das jeweilige Thema beleuchten zu können. Aber als Beispiel möchte ich hier zum Beispiel die Umgebung des Tumors nennen, das Tumor Microenvironment. Das Tumor Microenvironment spielt eine ganz besonders große Rolle, weil natürlich dort um den Tumor herum viele verschiedene Zellen sich befinden oder viele verschiedene Strukturen sich befinden, die dann auch in der Lage sind, die Antwort des Organismus auf den Tumor zu beeinflussen. Nun ist das zum Beispiel das Tumor Microenvironment über viele Jahre vernachlässigt worden und das war mein Freund Isaac Witz aus Tel Aviv, der das besonders beforscht hat und dem jetzt in einem sehr hohen Alter, er ist glaube ich 89, jetzt eigentlich der große Respekt zukommt, dass er auch dieses Teilgebiet über die Jahre und Jahrzehnte beleuchtet hat. Übrigens ein Mann, der aus der Kreuzgasse im 18. Wiener Bezirk von den Nazis hinausgeschmissen worden ist und dann nach Israel fliehen musste, nur um das zu zeigen, was intellektuelle Beschneidung bewirkt hat. Das also als Beispiel dessen, was man, wenn man nicht unbedingt Mainstream macht, tatsächlich zu bewirken in der Lage ist. Und hier, glaube ich, ist auch die Aufgabe des jeweiligen Abteilungsleiters oder auch des Forschungsinstitutsleiters, auch auf seine Mitarbeiter zu hören. Und ich muss also persönlich sagen, nie habe ich so viel gelernt wie von meinen Oberärzten oder denjenigen, mit denen ich gesprochen habe, wie in Zeiten, als ich das hören durfte. Also ich glaube, dass man, das ist genauso wie bei Eltern. Ich glaube, an Eltern merkt man, ob sie intelligente Kinder haben. Und genauso ist das, glaube ich, da auch in einem anderen Zusammenhang.
Ja, aber ich wollte noch viel prinzipieller eigentlich fragen, nämlich dahingehend, worin eigentlich dann, wenn wir in ein Zeitalter gehen, in dem künstliche Intelligenz in der Medizin wichtiger ist als heute, worin dann eigentlich die medizinische Forschungsleistung liegen wird, Ihrer Erwartung nach? Wird sie darin liegen, zu identifizieren, worum sich dann die künstliche Intelligenz kümmert? Also kümmert dich um das tumorumliegende Gewebe oder so? Ja? Wo ich jetzt aufs Erste sagen würde, vielleicht ist das auch etwas, was man mit künstlicher Intelligenz identifizieren kann, wenn man 100.000 Dokumente einfüllt, worüber so geforscht wird. Oder ist es die Interpretation dessen, was die künstliche Intelligenz dann als Antwort generiert? Oder wird überhaupt der menschliche Input sozusagen substituiert insgesamt? Und wie fängt man das dann alles mit Anforderungen ein an die akademische Karriere? Nicht? Wir haben ja begonnen damit und mir ist in unserem Gespräch jetzt sehr aufgefallen, dass Sie eigentlich sehr viel Vertrauen zu haben scheinen an die Qualitätssicherungsmechanismen in den Universitäten, in den Forschungseinrichtungen. Wie fängt man in denen ein, dass es eben ganz stark um datengetriebene und letztlich nicht mehr durch menschliche Intelligenz erzeugte Korrelationsauffindungen gehen mag oder gehen wird.
Also ich glaube, wenn ich da ein bisschen korrigierend eingreifen darf, ich bin mir nicht sicher, ob ich Vertrauen habe in die Qualitätssicherung der jeweiligen Universitäten.
Haben Sie nicht? Ja, das würde mich interessieren.
Wenn ich mir so anschaue, wieder, was jetzt, gerade jetzt historisch abgeht an den großen Elite-Universitäten in den Vereinigten Staaten und das Schweigen dazu der jeweiligen Präsidenten, dann würde ich eigentlich das Vertrauen in die Institutionen tendieren zu verlieren.
Sie haben vorher Gott ersetzt durch das Vertrauen in die Akademie, als ich nach dem Chaos gefragt habe, wenn ich mich recht erinnere.
Nein, ich habe Gott ersetzt durch das Vertrauen in den menschlichen Geist. In den Logos.
Ich habe mich anders gehört, aber das ist schon was anderes. Also es ist nicht Harvard, sondern es ist die kollektive Intelligenz, oder was ist
das? Es ist die kollektive Intelligenz, die sich zusammensetzt, und da komme ich jetzt zu Ihrem zu Ihrer Frage. Es ist, wie ich glaube, die Artificial Intelligence wird ohne menschlichen Input nicht auskommen können. Und natürlich, wenn wir über Big Data sprechen, so muss jemand diese Big Data mal produzieren, bevor man sie auswerten kann. Solange wir keine Artificial Intelligence haben, die tatsächlich selbst kreativ sein kann, sondern nur reproduzierend tätig sein kann, solange, glaube ich, muss die menschliche Intelligenz ihr den Input liefern, um die entsprechende Analyse herauszuholen. Mhm. Und ich glaube, das ist nach dem momentanen Stand für mich relativ klar. Ich glaube nur, dass das gesamthafte Bild und das gesamthafte Zusammenwirken der Akademie nur in diese Richtung gehen kann, dass eben dieser Geist der Logos entsteht und dann in weiterer Folge Eingang findet. Mhm. Nun, der zweite Aspekt ist natürlich der ärztliche Aspekt. Und der ärztliche Aspekt ist sicher ein kritischer, wird sicher uns vor größere Herausforderungen stellen, denn egal wie die Artificial Intelligence, wie das Ergebnis ist, und deswegen haben wir auch den juristischen Teil dabei, wie das Ergebnis ist, wird letztlich wahrscheinlich nicht die Verantwortung des Arztes auf Null gesetzt werden können, sondern die Verantwortung des Arztes wird sehr wohl ident sein mit der, wie sie jetzt ist, nur hat ein weiteres Werkzeug dafür gefunden. Und der dritte Aspekt, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, es kommen natürlich Patienten zu mir und haben schon in Google nachgesucht und so weiter und so fort. Und hier gibt es übrigens einen sehr rezenten Witz. Wenn Sie Ihre Erstmeinung bei Google bekommen haben, dann holen Sie sich doch Ihre Zweitmeinung bei Yahoo. Ja. Und das ist natürlich zwar ein Scherz, aber es findet auch tatsächlich statt. Aber dennoch ist es so, dass die menschliche Interaktion, die Zuversicht auf die Wirkung einer Medikation nicht ohne menschliches Zutun sein kann. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass das Werkzeug aber nicht sozusagen als neuen, wenn wir schon diesen Begriff strapaziert haben, als neuen Gott zu verwenden, der über alles das entscheiden wird, sondern das ist nur ein weiterer Schritt zum Umgang mit, letztlich muss man ehrlich sagen, gerade in meiner Disziplin, mit menschlichem Leid, menschlichem Schmerz, menschlichen Verlustängsten und so weiter, die man sicher nicht delegieren wird können.
Mhm. Noch einmal ein wenig anders gefragt, wenn es also bei dem Big Data-Thema wesentlich darauf ankommt, dass es große Mengen an Daten gibt, dann stellen sich zwei Fragen. Die erste ist, wer eigentlich sich darum kümmert, dass diese Daten qualitativ ausreichend sind? Und die zweite, wer sich eigentlich darum kümmert, dass es ausreichend und gerecht verteilte Incentives gibt, darüber diese Daten überhaupt zu sammeln. Und beim zweiten Themenbereich gibt es dann so Fragen wie globaler Süden oder auch Gerechtigkeit in der Verteilung der Informationen. Und bei der ersten Frage, bei der Qualitätssicherung, sind wir eigentlich dort, wo wir schon einmal ein wenig vorbeigefahren sind, gerade vorher, nämlich ob Sie meinen, dass das mit den klassischen Instrumenten, also es gibt halt Journals und die sind peer-reviewed und die haben Impact-Faktoren und so weiter, ob das weiter noch ausreichen wird. Und in beide Richtungen gibt es natürlich dann rechtspolitische Diskussionen, also sowohl bei der Frage, wie incentivieren wir das Sammeln? Da kommen wir wieder in den Bereich, den ich vorher schon kurz angesprochen habe, der Urheberrechte oder der Immaterialgüterrechte. Wie auch der Frage, wie incentivieren wir eigentlich Qualitätssicherung? Da kommt man in Open Science, Open Data und ähnliche Diskussionen. Ich vermute, dass das in der Onkologie ebenso eine Rolle spielt wie in den Rechtswissenschaften. Glauben Sie, dass wir mit dem Aufnehmen dieser Diskussionsstränge schnell genug sein werden, um nicht überholt zu werden von den technischen Entwicklungen, oder ist es sowieso schon zu spät?
Also das sind sehr viele Fragen natürlich auf einmal. Und ich glaube natürlich, wie Sie richtig sagen, ich erlebe das ja auch selbst, nachdem ich ein Journal herausgebe für die Europäische Onkologengesellschaft, das nur auf Internetbasis basiert, ist natürlich, gibt es natürlich althergebrachte, tradierte Qualitätssicherungsmechanismen, wie zum Beispiel den berühmten Impact Factor. Aber man könnte natürlich das ersetzen, indem man hernimmt und sagt, wie viele Klicks aus wie vielen Ländern haben wir eigentlich auf eine Publikation gehabt und wie viele Downloads einer Publikation aus dem Internet haben wir eigentlich gesehen. Und ich habe zum Beispiel in meinem Journal 1 Million Downloads pro Jahr. Und man könnte da durchaus hingehen und sagen, das ist an für sich ein neues Qualitätssicherungsmerkmal. Genauso wie ich zum Beispiel die Dauer des Aufenthalts auf der Homepage des Journals ansehen könnte. Das heißt also, hier gibt es viele verschiedene neue Aspekte, die, glaube ich, eine Rolle spielen, die oder zunehmend eine Rolle spielen, wo die etablierten Journale ein bisschen versuchen, auch nachzuhinken. Sie wissen natürlich, dass auch die berühmtesten Journale auf Instagram ihre Living Abstracts publizieren. Und genauso ist es so, um das Wissen maximal zu verbreitern oder den Zugang zum Wissen maximal zu verbreitern und nicht nur auf die gedruckte Form zurückgehen. Und die gedruckte Form ist an und für sich sowieso etwas, von dem wir ausgehen können, dass sie wahrscheinlich ein Auslaufmodell ist. Nun, der zweite Aspekt, den Sie angesprochen haben, den halte ich für ganz besonders wichtig. Und das ist natürlich der globale Süden und das ist der globale Norden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir natürlich in einer außerordentlichen privilegierten Situation sind, so wie wir hier sitzen. Denn Sie wissen das sicher viel besser wie ich, aber es gibt ja doch eine erkleckliche Zahl an Menschen, ich glaube gut in die Milliarden gehen, die keinen Zugang zu Strom haben und dementsprechend wahrscheinlich auch keinen Zugang haben werden zu den Vorteilen, die Artificial Intelligence bietet. Und hier werden wir verflucht aufpassen müssen, dass die Schere nicht weiter aufgeht, als sie sowieso jetzt schon offen ist. Und ich erkenne das auch an sehr vielen Seminaren, die ich zu halten versuche in Ländern, der sagen wir in Ländern mit finanziellen Restriktionen, dass sehr wohl in diesen Ländern mit finanziellen Restriktionen auch das Gesundheitssystem diesen finanziellen Restriktionen unterliegt und dementsprechend auch die Qualität eine schlechtere ist, weil sie eben nicht mehr den modernen Aspekten entspricht. Das heißt, hier haben wir eine Vielzahl von Herausforderungen, die mir noch nicht klar sind, wie sie gelöst werden werden und vor allem, wie wir den Rest der Welt sozusagen in Anführungszeichen mitnehmen werden. Der dritte Aspekt ist natürlich die Incentivierung. Die Incentivierung ist, glaube ich, ein enormes Problem, wenn wir sie nach den Methoden, die wir heute haben, weiter betreiben wollen. Ich glaube, hier wird eine sehr, 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 sehr große Überlegung stattfinden müssen, wie wir letztlich von den althergebrachten, tradierten Methoden, die ja letztlich sich nicht unterscheiden von Anfang des vorigen Jahrhunderts, die Menge der Publikationen und derjenige, der für die Publikationen zuständig ist und wie er sie vorgebracht hat und Innovationswert und so weiter, wie wir hier wegkommen werden, um tatsächlich eine modernere Art der Verwertung herbeizuführen. Und das ist noch etwas, glaube ich, was vor uns steht. Genauso wie vor uns steht die industrielle Verwertung von Verständnis. Also in Startup-Companies und so weiter. Hier hinkt Österreich zum Beispiel ja aus meiner Sicht zumindest gegenüber anderen Ländern deutlich nach. Und hier wird auch eine gewisse Incentivierung notwendig sein, um neue Schritte zu setzen.
Ja, also es beruhigt mich, Herr Zielinski, dass wir, was die Diagnose betrifft, glaube ich, ziemlich zu ähnlichen Ergebnissen kommen, wenn auch auf unterschiedlichen Wegen, unter anderem eben auch zu dem Ergebnis, dass, wenn nichts geschieht, bestehende Ungleichheiten nicht verschwinden, sondern wahrscheinlich größer werden. Die Frage, die ich dann ein wenig hoffnungsvoll an Sie richten möchte, allerdings Angst haben davor, dass Sie auch keine Antwort darauf haben, wäre, wer das denn dann verändern wird, nicht? Also wie ändern wir das, nicht? Man kann jetzt die eine Antwort geben, dass man das irgendwie an den Gesetzgeber delegiert. Das ist so die typische Anforderung dann an Juristinnen und Juristen, es möge sich jemand drum kümmern, und das sind halt dann die Juristen oder die Ethikerinnen im jeweiligen Projekt oder der Gesetzgeber. Man kann aber auch darauf hoffen, dass es irgendwie verstärkt selbstregulatorische Mechanismen geben könnte, die da wirken, also dass die Medizin das sozusagen selbst zu regeln beginnt, stärker als bisher. Und man kann ein wenig sozusagen fundamentalistisch meinen, dass sich das durch die Technik immer noch irgendwie repariert hat, auch wenn halt dann ein paar Millionen Kollateralschäden da oder dort in Geld oder in Personen aufgetreten sind. Ich bin nicht ganz sicher, womit Sie Ihre Hoffnung verbinden würden. Ja? Vielleicht wollen Sie mir das beantworten.
Ja, ich werde es versuchen. Ich bin ein Bewunderer der Entwicklungen in Bereichen, geografischen Bereichen, die uns eigentlich entgehen, weil wir, wenn Sie so wollen, von einer gewissen geografischen Arroganz ausgehen. Ich sehe sehr viele Entwicklungen, die sehr interessant sind in Institutionen, die an und für sich nicht so diesen bestimmten großartigen Ruf genießen, die aber sehr viele Innovationen haben. Ich war jetzt gerade am Wochenende an der Medizinischen Universität Gdansk und war beeindruckt über die verschiedenen Aspekte, die dort bearbeitet werden, die letztlich von uns vielleicht weniger zur Kenntnis genommen werden. Also ich glaube, dass unsere Bemühung, unsere Arroganz abzuschütteln gegen neuen Entwicklungen sehr gefordert sein wird. Ich glaube, diese, wenn ich so sagen darf, die österreichische Glückseligkeit mit dem Status quo wird hinterfragt werden müssen, sonst werden wir früher oder später nicht mehr mit den Innovationen mitkommen, weder aktiv noch passiv, wie wir es jetzt gerade noch tun können.
Also wenn ich das so zusammenfassen darf, dann würden Sie sagen, dass wir auch im Bereich des Themas unserer Veranstaltung, hier ist noch einmal der Screenshot dafür, in Österreich nicht gerade in der Führungsposition liegen, dass es aber umso wichtiger wäre, sowas dann eben in Wien zu machen, um ein wenig aufzuschließen und auch um ein wenig besser zu verstehen, was rund um Österreich herum geschieht. Habe ich das so richtig verstanden?
Ich glaube, da gibt es ja natürlich diesen bemerkenswerten Begriff, ob ich bei der Entwicklung Passenger oder Driver bin. Und ich glaube, dass wir in sehr, sehr vielen Gebieten derzeit Passenger sind und darauf stolz sind, dass wir gerade noch Passenger sein können und sehr wenig Driver sind. Deswegen ist es mir ganz besonders wichtig gewesen, dass wir diese Veranstaltung gemeinsam machen, weil ich glaube, dass die Bewusstseinsbildung gerade in unserem Land für Innovationen ganz wichtig ist, weil wir dazu tendieren, uns in das Biedermeierliche zurückzuziehen und sozusagen den Fortschritt zu delegieren an diejenigen, von denen wir glauben, dass sie den Fortschritt pushen können. Aber die, die den Fortschritt pushen, sind wir alle. Und das ist letztlich die Gesellschaft. Und die muss sich den Herausforderungen stellen, sonst wird sie aus meiner Sicht untergehen.
Herr Professor Zielinski, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen ersten Überblick. Ich freue mich ganz außerordentlich, ihn weiter vertiefen zu dürfen mit Ihnen gemeinsam dann im Januar noch einmal am 12. Januar 2024. Werden wir hier ansetzen und weitermachen. Wir werden uns sehr darum bemühen, bei dieser Veranstaltung und darüber hinaus Österreich zu mehr zu machen als nur zu einem Passenger. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Ihnen, die Sie zugehört haben, danke ich auch dafür. Ich wünsche uns allen einen schönen Nachmittag. Ich wünsche, dass wir in Verbindung bleiben, dass Sie interessiert bleiben. Und vor allem wünsche ich uns allen, dass wir so gesund wie möglich bleiben oder es so rasch wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.